Eins.
Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge der Folge 287. Es ist wieder ein Sonntagabend und ich, Dennis, habe noch mal ein paar weitere Leute mitgebracht, nämlich den Chris.
Hallöchen, guten Abend.
Und Michael.
Heute mit neuem Mikrofon, hallo.
Sehr schön. Genau, bei mir ist es immer noch das alte Mikrofon und das halt im Wohnzimmer, aber so ist es nun mal. Wir werden es aushalten. Wir haben heute jede Menge Themen vorbereitet. Also einige Sachen, die einen ärgern werden, einige Sachen, die uns auch freuen werden. Also es ist ja immer Licht und Schatten in der Linux Lounge zu finden. Und gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr euch besonders drauf freut? Chris vielleicht?
Also ich persönlich freue mich auf Neuigkeiten von Veloin, wie so häufig, weil da gibt es tatsächlich was Neues zu berichten von dem Veloin-Blog. Und ich finde übrigens das mit Licht und Schatten, ne, am Martinstag, wie er morgen ja dann ist, finde ich das sehr passend. Heute ist übrigens Tag der Wissenschaft, für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben.
Bei dir, Michael? Ich fand, das Licht und Schatten war jetzt auch gerade sehr, sehr schön von dir gesagt. Naja, es ist ja einiges passiert so in letzter Zeit, aber nicht alles davon ist jetzt Open Source relevant, deswegen werden wir da auch nicht alles eingehen. Aber ich glaube, wir haben doch ein paar interessante Themen. Ich habe zum Beispiel endlich mal gelernt, was eigentlich RCS ist. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Und ein paar Firmen, die sich einfach wissen, wie man sich nicht richtig benimmt, die werde ich auch gerne einmal vorstellen, damit wir alle wissen, welche Firmen nicht wissen, wie man sich benimmt.
Genau, bei mir wird es wahrscheinlich einen sehr, sehr starken Fokus aufs Fediverse geben. Da gibt es auf jeden Fall einige neue, auch positive Entwicklungen und das hören wir uns dann gleich mal oder gehen wir gleich mal an.
Dann würde ich sagen, starten wir direkt durch mit
Newsflash.
Das war Newsflash,
der falsche,
ne?
Das war der falsche Jingle.
Wir versuchen das nochmal. Wir starten durch mit
Neues aus dem Repo.
Und zwar ein Tool, was ich schon ein paar Mal mitgebracht habe, ist FUPT oder der Firmware Update Daemon, der jetzt vor kurzem ein neues Major Release 2.0 hatte, beziehungsweise jetzt schon 2.01 zur Aufzeichnung. Ist für Endanwender jetzt nicht so spannendes viel passiert, also für die Leute, die das nur nutzen. Es gibt weitere Bugfixes, mehr Support für Hardware, aber für Leute, die vielleicht entwickeln und an Firmware-Updates arbeiten oder Firmware-Updates testen, gibt es jetzt eine Emulationsschicht, die Devices emulieren können, die quasi die Befehle, die über USB oder PCI oder NVMe gehen, quasi aufzeichnen kann und widerspielen kann, sodass man Firmware-Updates auch quasi simulieren und emulieren kann. Und dafür sind einige Funktionen dazugekommen.
Dann machen wir weiter mit PinePods. Das ist eine Podcast-Verwaltung für Podcast-HörerInnen. Und das Schöne ist, einmal Vor- und Nachteil. Also Vor- und Nachteil ist, es ist ein Web-Interface. Es ist angebunden an, also ist natürlich kompatibel mit allen Podfetchern, die man so kennt. Zum Beispiel auch mit AntennaPod oder auch mit einem Nextcloud-Server. Aber es hat halt noch ein paar mehr Verwaltungsfeatures, die ganz nett sind. Unter anderem ist es angebunden auch oder nutzt die Suche vom podcastindex.org, was ja auch entsprechende Parallelen ins Fediverse hin hat und dem Podcasting 2.0, also sowas wie Castopod, da damit entsprechend verbandelt ist. Es hat einen Player, es hat Downloads, ne, alles, was man so kennt. Und es gibt auch noch so ein paar Features, die in Zukunft sich einnisten werden. Unter anderem nämlich die Möglichkeit, Werbung zu überspringen. Einige Podcatcher können das auch jetzt schon, aber bei PinePods wird das jetzt noch nachgerichtet. Genau, es gibt natürlich auch einzelne Clients, die ihr direkt runterladen könnt. Also jetzt nicht nur die ihr kennt, sondern auch noch mal explizit von denen. Und genau, ansonsten gibt es ein Docker-Image, dann kann man es ausprobieren. Es ist primär in Rust geschrieben, ja, und ein bisschen Python zum Zusammenkleben, sodass ihr das gut nutzen könnt. Es gibt ein paar nette Screenshots, es gibt unterschiedliche Themes, die ihr da nutzen könnt, je nach Präferenz. Und ihr habt dann auch eine schöne Übersicht mit allen Beschreibungen und allem drum und dran, direkt Zugriff auf die Shownotes. Das sind alles jetzt keine super abgefahrenen Features, aber wie gesagt, kommt da einiges dazu. Wie gesagt, die Apps, die Android-App, iOS-App, da fehlt noch der Haken. Ja, also es ist in Arbeit, aber es braucht noch einen Moment. Und dann gibt es noch so ein paar Long-Term-Goals, die auch anzugehen sind. Genau, schaut einfach mal rein. Es gibt auch Funding-Links, Chapter-Images, das wird alles supported. Aber die nächsten, es geht vor allem darum, dass ihr eine Möglichkeit habt, auch gemeinschaftlich Podcasts zu verwalten. Sonst als Hörerin mit API und allem drum und dran.
Dann kommen wir vom Podcast zu Podman, was nichts mit Podcasts oder Männern zu tun hat, sondern es geht um Containerverwaltung. Als Alternative zu Docker gibt es das Utility Podman, welches quasi sich wie Docker bedienen lässt, um Container starten zu lassen, also Anwendungen, die ihr dann irgendwie so als Image runterlädt und bei euch starten könnt. Und da hat Podman jetzt in der neuen Version ihr Userland Networking verbessert. Und zwar wechseln die jetzt auf Pasta als Networking-Technologie für Rootless Container. Ist einfach ein lustiger Projektname für etwas, wo es darum geht, dass wie man das Netzwerk zusammensteckt und irgendwie den Host im Container erreichbar macht oder andersrum. Ein Haufen Convenience-Funktionen, die es halt auch zum Nutzen mit Systemd einfacher machen. Allerdings habe ich auch eine Kritik direkt, weil ich habe auf meinem Hauptnotebook nutze ich NixOS und auch auf anderen Rechnern nutze ich etwas Distros, die etwas schnellere Releases haben. Aber auf meinem Heimserver habe ich tatsächlich ein Ubuntu drauf, weil einfach Ubuntu LTS, machst du Auto-Update an, läuft und bis hast du 5 Jahre lang Ruhe. Allerdings habe ich da hier und da für das eine oder andere Tool ein PPA installiert, also ein extra Repository, um aktuelle Version zu kriegen, was es für Podman nicht gibt. Es ist einfach nicht möglich, unter Debian oder Ubuntu eine aktuelle Podman-Version zu installieren, vernünftig. Also alles, was es da gibt an Lösungen, sind alle usselig bis nicht funktionierend und ich finde, das ist gerade was so die Akzeptanz von Leuten, die es vielleicht ausprobieren wollen, neue Versionen ausprobieren wollten, es wäre mein Appell mal so an die Red Hat-Leute, hey, bastelt doch mal auch ein paar Debian oder Ubuntu-Pakete, aktuelle für Ubuntu oder Debian, dann können auch mehr Leute die aktuellen Podman-Versionen ausprobieren.
Ich habe euch auch eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich eine kleine Warnung, nämlich vor dem aktuellen Nextcloud Android Client. Einige von euch, die vielleicht die Nextcloud schon verwenden, haben davon sicherlich schon gehört, nämlich die Version 3.34, die sollte mit Vorsicht genossen werden, vor allem die ist momentan zum Beispiel über F-Droid verfügbar und die bringt Probleme mit einem Feature, dem sogenannten Two-Way-Sync, der dafür sorgen soll, dass zwischen verschiedenen Geräten der Inhalt von Ordnern ordentlich gesynkt werden soll, ähnlich wie das man es mit anderen Tools wie SyncThing zum Beispiel tun kann. Und da haben Leute bemerkt, als sie diese Version verwendet haben und eine Synchronisierung eingerichtet war, dass plötzlich der Client anfing, alle möglichen Daten zu synchronisieren. Und es stellt sich wohl heraus, dass tatsächlich einigen Menschen die SD-Karte oder die SSD ihres Smartphones zugeschossen wurde von Nextcloud mit allen Daten, die da eben so liegen. Und wenn man da eben halt mehr als seine, ich würde jetzt mal schätzen, im Schnitt 500 Gigabyte an Daten liegen hat, dann ist so ein Handy halt voll. Das Disablen der Funktionen sowie auch andere Versuche im laufenden Client, das Ganze zu mitigieren, schlugen fehl. Die einzige Möglichkeit, die man momentan hat, ist tatsächlich die App zu stoppen, zu deinstallieren und dann anschließend zu downgraden auf die Version 3.33. Das Issue ist immer noch offen. Wir wissen nicht, wann da was kommt. Also bisher scheint es da noch nicht so weit gekommen zu sein. Schade ist tatsächlich ein bisschen, dass Nextcloud scheinbar oder das Nextcloud-Team es nicht geschafft hat oder es nicht willens ist. Ich weiß nicht, wie das technisch genau wieder die Hürden sind. Aber bisher wurde die Version nicht zurückgezogen, die offensichtlich fehlerhaft ist und für viele Probleme sorgt.
Was irgendwie echt schade ist, weil Nextcloud als, sag ich mal, damals haben sie sich von OwnCloud abgenabelt und haben dann sich auf die eigenen Beine gestellt und haben sich jetzt weiterentwickelt und mit Hub und mit ganze Voice-Talk, AI-Integration richtig Fortschritte gemacht, hier richtig weit und total toll. Und jetzt fühlt es sich an, als ob deren Clients total am Verrotten und Verrosten sind. Auch der Desktop-Client hat so Rendering-Issues mit einigen modernen DEs und wenn ich dann sowas lese, das ist schade.
Ja, ich habe dasselbe Problem auch gehabt erst vor 2-3 Tagen und ich hatte es witzigerweise schon vor ein paar Wochen irgendwie auf Mastodon gesehen und dann hat irgendwann dann doch mal F-Droid irgendwie aktualisiert und es ist trotzdem der Fehler aufgetaucht. Ich verstehe auch nicht, wie das passieren kann. Das ist ja ein zusätzliches Feature, was neu dazu kommt. Wie kann ich denn auf die Idee kommen, das standardmäßig anzustellen? Also das ist ja jetzt, also vor allem ist es ja meistens so ein Flag für den Default-Wert. Also das kann ich mir wirklich bei bestem Willen, also entweder macht das wirklich nur eine Entwicklerin, ein Entwickler so auf der halben Arschbacke nochmal so ein Android-Client mit organisieren. Das geht halt meines Erachtens nicht. Und dasselbe Problem habe ich, oder nicht dasselbe, aber ähnliche Probleme mit der Qualität und auch mit den Aktualisierungen habe ich beim Nextcloud-Client für den Desktop, der unter Flatpak zum Laufen zu bringen ist. Ich habe heute jetzt, weil ich mal wieder neu gestartet habe, jetzt heute funktioniert es mal wieder, aber die letzten paar Male funktionierte es halt nicht. Und ich, also das kann nicht sein, gerade wenn ich FlatHub verwende oder Flatpaks verwende, will ich, dass ich natürlich alles relativ up-to-date habe und dass die Dinge auf jeden Fall funktionieren, weil die Basis ordentlich läuft. Ja, dass man bei einem F-Droid-Update was passieren kann, okay, doof, aber beim F-Droid-Update ist es ja sogar so gewesen, dass sie ja sogar schon einen Patch nachgeliefert haben, der kaputt ist. Also das geht nicht.
Ja, das ist leider richtig. Okay. Ich habe euch außerdem noch ein Thema mitgebracht, jetzt ganz spontan noch eingefügt, kam da eine Einsendung quasi aus von unseren Zuhörern, und zwar von Pascal, der hat da nochmal eine Kleinigkeit erwähnt, und zwar nehmen wir das mit in die Sendung auf, lieber Pascal, dass ein morgiges Update, das für Thunderbird rauskommen soll, ein wenigstens zwei Lücken stopfen soll, oder zumindest mit einer, genau, einer Sicherheitslücke, die da gestopft wird, wohl rauskommt, ist die Version 128.4.3. Und da geht es unter anderem um eine Sicherheitslücke, die es erlaubt, soweit ich die Nachricht in der Commit Message verstanden habe, unter bestimmten Umständen PGP-verschlüsselte Nachrichten zu oder deren Inhalt trotzdem darzustellen über den Client. Obwohl das, also ohne die übliche Prüfung und das Decrypting zu machen. Genau. Dementsprechend, wenn ihr Thunderbird verwendet und auch damit verschlüsselte Nachrichten oder über verschlüsselte Nachrichten kommuniziert, was ihr ja hoffentlich tut, dann genau, sorgt dafür, dass euer Client up to date ist. Danke für die Einsendung.
Und so machen wir weiter mit
Newsflash.
Und für den Newsflash fange ich direkt an. Und zwar, wir waren ja gerade beim Nextcloud-Client, der synchronisiert euch das Handy kaputt und voll. Es gibt eine App, da ist das kein neues Feature, da ist das so gedacht, nämlich SyncThing. Ist ja ein Client, der quasi zwischen verschiedenen Geräten Daten synchronisieren soll, Ordner synchronisieren soll und das auch über das Torrent-Protokoll und effizient und über andere Techniken. Und da gibt's auch einen Android-Client von, allerdings hat der Maintainer des Android-Clients gesagt, dass es mittlerweile so anstrengend ist, im Google Play Dinge zu veröffentlichen und die Prozesse, und dass ihm da einfach so die Maintainer-Power ausgeht und er keine Energie mehr hat und deswegen das nächste Update für das nächste ThinkSync-Update noch veröffentlichen wird, aber danach keine weiteren Updates folgen und ThinkSync nicht mehr, die Android-App nicht weiter aktualisiert wird. Dann hatte ich eingangs ja erwähnt, dass mich letztens der liebe Chris aufgeklärt hat, dass auf meinem Handy kam irgendwann auf Android die Benachrichtigung, dass die Messages-App ja jetzt irgendwie RCS und hier Feature da und machen sie doch dies, machen sie doch das. Und so intuitiv denkt man so, ja, geht mich auf den Keks, wollt mir wieder irgendwelchen Quatsch andrehen, will ich nicht. Und habe ich mir gar nicht so richtig angeguckt und das ist irgendwie so an meinem Sichtfeld vorbeigegangen, mich einfach mal ganz kurz zu beschäftigen, was RCS ist. Und zwar hatten wir das auch schon vorher in einer Sendung, hatte ich, glaube ich, sogar selber darüber berichtet, über die technischen Standards, die da reingeflossen sind, und habe das nicht in Verknüpfung gebracht. Und zwar ist RCS der Ersatz für SMS. Man will eine moderne Version von SMS einführen, die heißt RCS. Und anders als MMS ist RCS nicht einfach nur eine SMS mit Bildern und dreimal so teuer, sondern sie sind nicht teurer als SMS beziehungsweise sogar kostenlos über WLAN. Es gibt nicht alle Anbieter haben RCS umgesetzt, aber es funktioniert quasi auf der Infrastrukturebene vom Handynetz. Das heißt, es gibt keinen einen zentralen Anbieter, sondern die Anbieter unter sich können diese Nachrichten austauschen. Und RCS unterstützt solche Dinge wie Bilderversand, Emojis, längere Nachrichten und auch Gruppenchats. Das heißt, ihr könnt quasi sehr viele Funktionen von modernen Messengern, wie man sie von WhatsApp oder Telegram oder sonst wie kennt, könnt ihr dann auch mit dem ganz normalen anderen Teilnehmern nutzen, die RCS haben. Das sind sowohl Apple iMessage als auch die Android-Geräte, sofern das der Anbieter unterstützt. Das Protokoll ist tatsächlich auch technisch sehr ausgiebig spezifiziert. Also da haben sich sehr viele Leute kluge Gedanken gemacht. Da muss man ganz klar lobend erwähnen. Es unterstützt auch so etwas wie End-to-End-Verschlüsselung, was natürlich großartig wäre, wenn das Standard der Fall wäre. Leider ist es standardgemäß noch nicht der Fall und bei vielen Anbietern oder bei noch keinem wirklich aktiviert. Also da ist jetzt noch die Sicherheit, was das angeht. Aber zumindest die Implementation sieht vor, dass das sicher implementiert ist, der Schlüsselaustausch und auch die Senderauthentifizierung, was vielleicht so ein bisschen helfen wird gegen Spam und Phishing. Und ja, ich fand das total spannend und habe das irgendwie zu schnell vertan und deswegen habe ich gesagt, oh, ist doch ein cooler Standard und wenn man RCS nutzen kann zwischen Bekannten, Verwandten oder so, sollte man das ruhig machen, weil ist eine coole Funktion.
Definitiv und bitte gern geschehen. Die Rich Communication Services, wie sie heißen, haben ihren Namen, finde ich, auch total verdient. Also SMS Short Messaging Service heißt das ja, glaube ich, oder so. Man möge mich korrigieren. Ist ja schon eine coole Sache gewesen und mit RCS haben, finde ich, auch sich sehr viele Probleme der modernen Welt wurden gelöst. Nur gefühlt so ein paar Jahre zu spät und dann eben halt nicht flächendeckend genug, weil eigentlich ist das ein sehr guter Ansatz gewesen, um eben halt den zentralen Anbietern wie zum Beispiel WhatsApp eben halt den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das ist ja durchaus durch ein durch Mobilfunkkonsortien getrieben worden, das dieser Standard. Aus irgendwelchen Gründen hat man sich da doch dahinter versteckt, dass man sagt, ja, wir können ja auch weiterhin unsere Mobilfunktarife verkaufen und da müssen die Leute halt den Mobilfunk zahlen und das ist ja auch genauso gut. Und der RCS, ja, ist schön, dass das gibt. Jetzt machen wir das auch fertig, aber irgendwie, ja, so richtig viel Werbung wird dafür nicht gemacht. Ein Disclaimer noch an der Stelle. Ich habe zum Beispiel unter Android, soweit meines Wissens nach, kann man RCS nur mithilfe der Messages-App vom AOSP oder eben halt von Google nutzen. Tatsächlich nicht mithilfe alternativer SMS-MMS-Apps. Was wohl daran liegt, dass es wohl irgendwelche speziellen Vorgaben da von Google gibt. Also auf jeden Fall ist es sehr schwierig, wohl an diese API zuzugreifen und eben halt auch mit RCS zu kommunizieren. Deshalb das eben halt bei sehr vielen Apps halt nicht vorhanden, also bei allen nicht Messages-Apps quasi, außer der Standard-App, eben halt nicht geht bisher. Ich weiß ja gar nicht so genau, ja, und Hintergründe. Vielleicht kann ich dazu mal noch was nachliefern, aber da kann man auf jeden Fall noch mehr tun.
Das wäre halt echt spannend, wenn du zum Beispiel ein Gateway hättest oder dein Anbieter dir erlauben würde, irgendwie deine Identität von deinem Handy zu nutzen und in anderen Apps oder auf dem Desktop, also nicht nur auf dem Handy, sondern auf dem Desktop mitzunutzen, so dass ich dann auf dem Desktop einen Messenger hätte, mit dem ich auch mit dann Leuten schreiben könnte, die nicht zwangsläufig diesen Messenger haben, aber RCS haben, meine Eltern und sonst wie, also den kann ich andere Messenger auf, aber ihr wisst, was ich meine. Es würde plötzlich ein minimales gemeinsamer Nenner, was Kommunikation angeht, mit End-to-End-Verschlüsselung und allen möglichen Pipapo.
Ja, und vor allen Dingen halt mit Bildern. Ne? Du kannst Sprachnachrichten schicken, du kannst Bilder schicken. Das ist alles das, was man eben halt sowieso schon von anderen Sachen kennt. Das ist halt geil.
Ja, es ist natürlich die Frage, gerade ich habe jetzt nochmal vor der Sendung kurz recherchiert und dass diese End-to-End-Encryption, also die, ich weiß nicht genau, ob das Azelotl-Protokoll ist oder so, aber technisch war es auf jeden Fall alles nicht schlecht durchdacht. Komma, soweit ich das richtig gelesen habe, ist End-to-End-Verschlüsselung noch selten oder gar nicht aktiv. Was halt auch für mich so, jetzt verkackst du doch nicht auf der Zielgerade ist, aber
da ist es wohl so, soweit ich mich da auch informiert habe, dass es so ist, dass es da nicht einheitlich ist, weil RCS das nicht wirklich vorgibt, was du für ein Protokoll da nutzt zur Verschlüsselung. Da kann die Clients untereinander müssen das halt aushandeln und ich glaube, das wurde nicht ausreichend standardisiert und das ist ein bisschen das Problem. Also wenn du mit Messages-App zu Messages-App zum Beispiel kommunizierst, ist End-to-End-Verschlüsselung da? Da existiert die. Was für eine Protokoll da eingesetzt wird, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber Android-Geräte, die untereinander RCS sprechen, die verschlüsseln auch. Also das weiß ich auf jeden Fall.
Der Pascal hat auch gerade uns noch geteilt einen Link aus einem Reddit-Beitrag, wo jemand darauf hinweist, dass man doch aufhören sollte, RCS als offenen Standard zu bezeichnen, dass es proprietär ist und schlimm ist.
Das ist korrekt.
Ich werde den Link mal mit in unsere Shownotes packen, da kann man ja vielleicht ein bisschen nachlesen. Ich muss da auch noch mal ein bisschen nachlesen, so tief bin ich auch noch nicht in dem Thema drin. Gut.
Ist auf jeden Fall eine sicherere Art, mit modernen Medien zu kommunizieren, als über zentralisierte Anbieter, die die Metadaten absaugen und ja.
Vor allem besser als SMS, was nicht schwierig ist.
Alles ist besser als SMS. Da können wir auch gleich IRC benutzen. Also wirklich. Da
können wir einen Zettel an Stein binden und rüberwerfen, ist besser als SMS.
Das tut vielleicht nur mehr weh.
Okay. Machen wir mit was sehr Schönem weiter. Wir hatten auch in der letzten Sendung gesagt, dass Open-Source-Entwickler, es gibt sehr viele, die machen das mit Liebe und Leidenschaft. Und mit Liebe und Leidenschaft senken die da viel mehr Energie und Qualität rein in so eine Software als das eine oder andere kommerzielle Projekt. Gleichzeitig sind das aber auch Leute, die hin und wieder mal sowas wie essen müssen und eine Wohnung haben müssen oder so. Und deswegen muss Open-Source auch irgendwo manchmal ein Projekt finanziert werden können. Also muss auch irgendwie Geld kriegen, um auch irgendwie Security-Reviews und andere Sachen zu machen. Und da hatten wir eine Sache erwähnt, nämlich den Prototype-Fund. Und von dem gibt's gerade eine tolle Neuigkeit. Und zwar wird er für 4 weitere Jahre gefördert vom Ministerium für irgendwas. Jetzt muss ich kurz nachgucken, das ist natürlich sehr gut.
Lies mal kurz nach, ich kann mal kurz einen Einschub machen. Und zwar hat der Pascal vorhin auch noch geschrieben, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen zu erwähnen, der Fix für Thunderbird, den ich erwähnte vorhin, der ist nicht morgen soll der rauskommen, sondern übermorgen soll er wohl laut ChangeNode rauskommen. Haben wir aber auch bei uns in den Shownotes verlinkt, könnt ihr also auch selber nochmal nachlesen.
Sehr gut. Danke. Und der Prototype Fund ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation und wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und zwar geben die Projekten teilweise für ein halbes oder ein ganzes Jahr teilweise bis zu 100.000 Euro dazu und haben schon über 390 Projekte gefördert und werden das jetzt noch 4 weitere Jahre bis mindestens 2029 tun. Und das ist schön zu hören und das freut mich, weil das ist wirklich ein klasse Projekt.
Sehr schön.
Dann aber machen wir etwas weiter, was nicht so schön ist. Und zwar ist es auch von meinem eingangs erwähnten Firmen, die sich nicht benehmen können in dieser Kategorie. Das ist jetzt schon über 3 Jahre her, als dieser Vorfall passiert ist. Und zwar gibt es da eine Firma, die nennt sich Modern Solutions. Und zwar ist Modern Solutions ein Anbieter für Hosting und Shop-Systeme und andere Sachen und hat unter anderem Shop-Systeme, die werden verwendet von Kunden, wie so, vielleicht kennt man sie, Kaufland, Otto, Check24, Idealo, etc., pipapo. Und deren Online-Shops haben gemeinsam, zumindest zum Zeitpunkt von vor 2-3 Jahren, über 700.000 Käufer, die diese Shops nutzen. Woher weiß man diese Zahl? Naja, es gab einen Sicherheitsforscher, der im Namen eines anderen Kunden Software gereviewt hat, sich angeschaut hat und eine Binary von Modern Solutions vom Kunden bekommen hat, die er sich dann mal angeschaut hat und festgestellt hat, dass darin Plaintext-Verbindungsdaten für MySQL sind. Und mit diesen Plaintext-Verbindungsdaten hat er sich zu deren Datenbank verbunden und festgestellt, dass da die Kundendaten von allen Kunden von Modern Solutions liegen. Also eine absolut schlecht gesicherte Datenbank mit Secrets verloren, durch den Client gemacht, nicht richtig gesichert. Und hat auch versucht, zuerst zu kontaktieren. Das wurde hat aber nicht geklappt. Hat dann auch Screenshots davon gemacht, dass er auf die Daten zugreifen kann, damit man ihm das glaubt, die dann später ihm noch zum Verhängnis geworden sind, weil Modern Solutions sich gleich mal entschlossen dazu hat, ihn zu verklagen. Und diese Klage ist dann vor Gericht gegangen und er wurde auch für schuldig empfunden mit 3.000 Euro Strafe, die er zahlen sollte. Ist jetzt in Berufung gegangen, also nicht nur jetzt, ist schon vor einer Weile in Berufung gegangen, aber auch in der Berufung wurde wieder ihm Recht gegeben, dass er schuldig daran ist und diese Strafe zahlen muss. Was eine absolute Katastrophe ist im Sinne von Software Security, weil man als Security-Forscher nicht mehr weiß, wenn man dann eine Sicherheitslücke melden soll oder nicht, ob man schon mit einem Bein im Knast steht. Und das ist so das Paradebeispiel, wie eine Firma nicht damit umgehen sollte. Es ist natürlich immer die Frage, hat diese Person schlechte Intentionen gehabt oder nicht? Aber wenn man auf eine Sicherheitslücke hingewiesen wird und diese Sicherheitslücke dann schließen kann, dann sollte in diesem Moment immer die erste Reaktion sein, dieser Person verflucht nochmal zu danken, anstatt sie zu verklagen. Und deswegen, pfui Modern Solutions, das ist wirklich widerlich, wie ihr euch da verhaltet. Wenn das einer von denen hört, ist es einfach eine Katastrophe für die komplette Security-Branche an sich. Und Leute werden einfach keinen Bock mehr haben, alles, was mit euch zu tun hat, in irgendeiner Weise euch zu melden. Sondern das ist deutlich einfacher und rechtlich tatsächlich fast sicherer und unproblematischer, die auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, weil ich sie da online anonym stellen kann und dann die Daten da hätte, anstatt euch zu melden, wenn ihr so einen Scheiß macht, wie die Leute zu verklagen.
Ich glaube, da kann man einfach nichts hinzufügen. Also wir hatten das Thema ja schon mal in der Vergangenheit, wo wir über den Hacker-Paragraphen geredet haben, wo wir über gute Security Practices und Disclosure geredet haben. Ist halt, ja, es muss unbedingt besser werden.
Das ist auch ein bisschen ein Kind von diesem Hacker-Paragraphen, der jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 14 Jahre her ist oder so. Wo das Besitzen, Nutzen von Tools auch schon illegalisiert werden kann, was Sicherheitsforschern schon seit Ewigkeiten das Leben schwieriger gemacht hat. Da gibt es zum Glück einen Gesetzesentwurf, der über die Netzpolitik berichtet, wo dieser Hacker-Paragraph geändert werden soll, angepasst werden soll und Sicherheitsforschern mehr Sicherheiten geben soll, wenn sie Sicherheitslücken melden oder Software analysieren und gleichzeitig Leute, die grob fahrlässig Daten dafür sorgen, dass Daten abfließen, diese Firmen härter bestraft werden. Ich habe euch den Artikel in den Shownotes verlinkt. Ich habe mir noch ein Detail angeguckt. Es wird aber auch beim Chaos Communication Congress, bei dem wir übrigens sind, wird es dazu auch ein paar Infos geben. Und wie gesagt, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das ist zu begrüßen, dass da mal etwas daran gearbeitet wird, dass in der Security-Sicherheitsforschung man nicht gleich mit einem Bein im Knast steht. Jo, weitermachen wir. Und zwar...
Achso, ich dachte gerade, ich entschuldige bitte, ich wollte dazwischen gerätscht, dachte so, habe ich jetzt meinen Einsatz verpasst? Nein, alles gut. Bitteschön.
Doch, hast du. Dein Einsatz, Chris.
Achso, der sagt das doch. Meine Güte, ich hatte jetzt gedacht, du bist beim Hacker-Paragraphen noch. Was ist los? Smarte Rauchmelder. Braucht man die? Fraglich, wenn man mich fragt, aber es geht hier um ganz spezifische Rauchmelder und zwar um die smarten Rauchmelder von Vonovia. Und zwar meiner Ansicht nach und auch der Ansicht von, und da diese Ansicht ist auch Eva Wolfangel von Zeit auf, die auf Zeit Online da über die Praktik berichtet hat, dass sie die Privatsphäre gefährden. Und zwar, was ist genau passiert? Vonovia hat in Bestandswohnungen in Hessen und Baden-Württemberg smarte Rauchmelder installiert. Diese senden ihre Daten an ein Unternehmen aus den USA und diese Daten beinhalten unter anderem eben halt eine CO2-Detektion, Luftfeuchtigkeitsmessungen etc. pp. Also alles, was man so von einem, sei es so modernen, smarten Luftmessgerät erwarten würde. Zusätzlich mit der Tatsache, dass es halt ein Rauchmelder ist, der dann hoffentlich reagiert und Lärm macht. Und diese Daten können ja, so kann man sich jeder sicherlich vorstellen, auch dazu genutzt werden, um festzustellen, ob Personen sich in dem Raum befinden, wo dieser Rauchmelder hängt, mit steigendem CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit kann man das Ganze ja dann quasi ableiten. Und die Kritik daran lautet jetzt so, dass es zum einen eben halt diese Daten alle auf einer Plattform landen. Das an sich ist erstmal schon nicht so schön, allerdings auch nicht so dramatisch. Man könnte jetzt sagen, gut, da überwiegen vielleicht noch die Vorteile, dass man entsprechend über eine smarte App dann zum Beispiel auch Empfehlungen für die Lüftung bekommen kann. Also wann ist es mal wieder Zeit, Stoß zu lüften, wann die Luftqualität zu stark absinkt und so weiter. Allerdings sind auf dieser Plattform diese Daten zusammengeführt mit Daten über die Mietverhältnisse der jeweiligen Personen, bei denen diese Geräte installiert sind. Und auch wenn diese angeblich getrennt gehalten werden auf dieser Plattform, werden sie trotzdem von Vonovia zusammen verwaltet und können so theoretisch wieder zusammengeführt werden, um eine Wohnung eindeutig zu identifizieren und damit eben halt auch diese Ableitung über die Anwesenheit von Personen zu machen. Und zudem kommt noch dazu, dass der Anbieter aus den USA jetzt anscheinend wohl übernommen werden soll durch ein chinesisches Staatsunternehmen. Und da wiederum kommt dann der Punkt dazu, dass nicht nur die USA und deren Geheimdienste auf diese Daten theoretisch zugreifen können, was sie ja sowieso schon können, sondern diese gleiche Gefährdung auch von Seiten des chinesischen Staates zumindest theoretisch existiert. Und da regt sich wohl schon Widerstand gegen. Und ich wollte diesen Umstand hier einfach mal erwähnt haben, denn schön ist anders.
Also schön und Vonovia sind zwei Dinge, die ich nie zusammenpacken würde. Genauso wie LEG und Vonovia sind halt Vereine, die man sich hätte echt sparen können. Ich bin aber mal so, wie schicken sie denn ihre Daten? Gibt es in jeder Vonovia-Wohnung seit neuestem kostenloses WLAN oder wie funktioniert das?
Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ich weiß nur, dass wenn du Mieter bei Vonovia bist und damit ausgestattet wirst, dass du, glaube ich, auch eine Mieterhöhung um 5 € pro Monat oder so hast, weil die das über die Nebenkosten wohl abrechnen. Hm. Ja, schon nett.
Oder sie haben halt irgendeinen Funkpunkt oder so und dann kann man sich den vielleicht nutzen und darüber Schindluder machen. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, Smart-Geräte genau für so einen Scheiß mit Daten nach USA senden geht gar nicht. Eine andere Sache, die nicht sehr schön ist, wie sie abgelaufen ist, aber vielleicht nicht aus demselben Grund, wie man es erwartet, war nämlich, dass Bitwarden ein bisschen Drama letzten Monat hatte. Und zwar ist Bitwarden ein Passwortmanager, der sich selbst als Open-Source-Passwortlösung bezeichnet. Und die Clients von Bitwarden sind auch Open Source auf GitHub verfügbar und es gibt sehr viel Code auf GitHub. Es gibt allerdings auch Produkte und Features in einer erweiterten Version, kommerziellen Version von Bitwarden, die nicht Open Source sind. Allerdings lässt sich der Client von Bitwarden weiterhin bauen mit Open Source Code und Libraries. Bis auf letztens, wo das nicht mehr ging, als plötzlich ein SDK verpflichtend eingeführt wurde, was Closed Source ist von Bitwarden und der Client sich nicht mehr bauen ließ, ohne nur mit Open Source Software. Woraufhin es auf GitHub ein Issue gab, gesagt wurde, Bitwarden ist nicht mehr Open Source. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich ein kleines wenig Bitwarden in Schutz nehmen muss und die Leute rügen muss, die bei solchen Sachen dann sofort die Zähne zeigen und rausspringen und ganz laut brüllen und böse, böse, böse. Was tatsächlich nämlich Quatsch ist, weil in dem Moment, als diese Tatsache erstmal stattfand, wusste man ja noch gar nicht, was sind die Gründe. Da ist immer noch eine Lizenz drin, da gibt es immer noch eine, da gibt es Entwickler, das war eine Version, die gerade entwickelt wurde. Und was das zu bedeuten hat, war im ersten Moment nicht klar. Auch dann, als Stunden später, das hat sich über wenige Stunden passiert, einer der Maintainer von dem Repository geschrieben hat, hey, er glaubt, das ist ein Fehler, die gucken sich das an, wo man sich dann erst recht denken könnte, okay, das ist wahrscheinlich ein Fehler, mal bisschen kürzer treten, während schon die ersten Newsportale darüber schrieben, dass Bitwarden nicht mehr Open Source ist und das zu einer riesigen Geschichte aufgebläht wurde, die tatsächlich irgendwie an der Stelle zugegebenermaßen etwas früher von den Leuten von Bitwarden aufgeklärt werden könnte. Also es ist tatsächlich, die Kommunikation hätte da ein bisschen transparenter sein können, als diese eine Antwort in dem Thread. Nichtsdestotrotz stellte sich dann im Nachgang aus, und es wurde dann auch von den CTOs auf Twitter gepostet offiziell, dass es sich um ein Versehen gehandelt hat und tatsächlich es weiterhin möglich sein soll, komplett Open Source Bitwarden zu bauen und dass alles aufgeklärt wurde und das Repository jetzt auch wieder zu bauen ist, ohne dieses proprietäre SDK. Und nicht nur das, jetzt haben sie sogar vor einigen Tagen einen Schritt weiter gemacht, und zwar haben sie gesagt, dass sie jetzt den Bitwarden Client von einer selbstgeschriebenen Copyleft-Lizenz, also eine offene Lizenz, zur GPL3 relizenziert haben. Also erst recht gesagt haben, wir sind Open Source mit GPL3, und das ist jetzt ein kleines bisschen ein Statement dagegen, wo sie sagen, ja okay, wir wollen weiter dahinter stehen. Aber ja, Chris, ich glaube, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Genau, ich wollte erstmal den kleinen Stallman nehmen hier raus und sagen, jetzt sind sie free und Open Source. Ne? GPL3 ist ja free. Eine freie Lizenz. Nein, also ich hatte ja, glaube ich, das in der vorigen Sendung auch schon mal erwähnt, dieses Drama. Und da hat es ja angefangen vor knapp einem Monat. Und das, also ich kann dir da nur zustimmen, es hätte von beiden Seiten war es einfach ein bisschen, also von Seiten der Community war das einfach ein bisschen too much. Also dass die Leute wirklich gefühlt mit den Messern aus dem Busch gesprungen sind und gesagt haben, warum ist das hier nicht Open Source? Was für eine Scheiße. Und auf der anderen Seite eben halt Bitwarden da saß und erstmal so, wir reagieren gleich. Sondern nein, sie hätten ein bisschen früher schon ein bisschen ausführlicher sagen können, ey Leute, das war ein Fehler, wir überlegen uns gerade, wie wir das resolven, das tut uns leid. Wir werden wahrscheinlich das und das oder das und das tun und bitte haltet, beziehungsweise beruhigt euch so lange, es ist überhaupt keine Absicht und wir sorgen irgendwie für eine Auflösung des Problems. Und dann hätte auch Ruhe sein sollen im Karton, weil es ist ja nun wahrlich nichts Schlimmes passiert. Also ich bin begeistert von dem Schritt. Also ich habe das auch mitgekriegt mit der GPL3 und habe gesagt so, wow, okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass sie einfach quasi diesen proprietären Blob wieder rausnehmen aus dem Bildprozess und sagen, Leute, alles wieder gut. Aber GPL3 ist tatsächlich ein Statement. Also das muss man echt mal ganz klar sagen.
Ja, definitiv. Man muss natürlich, also ich finde, einerseits ist diese Reaktion viel zu verfrüht gewesen und Leute haben viel zu schnell, viel zu laut gebrüllt. Andererseits ein bisschen Devil's Advocate muss ich ja auch spielen. Es ist immer noch so, dass auch Bitwarden einige Komponenten und Features anbietet, die nicht Open Source sind, die Closed Source sind. Und gerade wenn man wirbt mit seinem Produkt, wir sind komplett Open Source, wir sind komplett offen oder so, da muss man vorsichtig sein. Es ist natürlich so, es gibt Software, die Open Transport Tycoon ist ein Beispiel dafür, ist eine Reimplementation von einem alten Spiel, wo du die Original-Spieldaten brauchst, die sind proprietär, die musst du selber besorgen, selber dazu packen, dann kannst du es nutzen. Aber der Promise ist ja halt nur, dass du eine Reimplementation der Spiele-Engine hast, dass du dir die Assets dazu holen musst, ist irgendwie klar. Das ist okay, da kann man fett Open Source und tolles Open Source Projekt dran schreiben. Es gibt aber Sachen, da erwarte ich, wenn da Open Source dran steht, dass das auch wirklich komplett offen ist und alle Sachen transparent sind. Und ich habe euch gleichzeitig nochmal einen Blogartikel dazu rausgesucht von dem, jetzt war ich nicht schlecht vorbereitet, den Namen habe ich gerade nicht, aber auf jeden Fall einen Blogartikel, den ich euch verlinkt habe, wo es darum geht, Poisoned Open Source, wo quasi Dinge behaupten, sie wären Open Source, aber nicht wirklich Open Source sind, sondern teilweise proprietäre Komponenten enthalten. Oder was ich zum Beispiel noch viel schlimmer gesehen habe, Firmen, die GitHub verwenden wie, also eine Hosting-Plattform, die dann einfach auf GitHub sagen, wir sind auf GitHub, wir sind offen, und dann liegen da ein paar Dokumentationsdinger und ein paar Deployment-Skripte und sonstiger Quatsch, und die Software an sich ist immer noch ein proprietäres Image, was von Docker abgezogen wird, oder noch schlimmer, irgendwelche komplett compilte Software, die Binaries, die dann auf GitHub liegen. Und für diese Beispiele für Poisoned Open Source, dass dieser Begriff quasi als Marketing-Gag genutzt wird und nicht wirklich Open Source ist, da werden im Blogartikel weitere Beispiele genannt. Den kann ich euch mal nahelegen, sich das anzugucken. Und wenn dann ein Projekt sagt, wir nutzen GitHub nur, um irgendwie so zu tun, als wären wir auf GitHub, und ohne da irgendwie Open Source hinzulegen, das ist einfach auch, finde ich, sehr unschön. Das ist genauso wie die Sache mit den White Papers, was auch irgendwie in Mode gekommen ist, was man eher so aus Marketinggründen macht, anstatt das ernsthaft Sinn dahinter hat.
Ich ergänze eben den Autoren, das ist Dan Brown, der ist bekannt zum Beispiel
Projekt
Bookstack, da ist er ganz tief mit drin, das Open Source, das ist ja eine, was das mal, ich glaube, es war ein Dokument, für Dokumentation ist sie, glaube ich, gedacht, die Software, ist auch Open Source, self-hostable, und genau, dessen Blog hast du gerade zitiert.
Genau, danke sehr.
Bitteschön. Und ich habe es gerade noch mal reingeschoben, weil es mir gerade eingefallen ist, dass wir das gar nicht in unseren Shownotes drin haben. Deswegen muss es rein. Thunderbird für Android ist endlich da. Wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass K9Mail vom Thunderbird-Projekt aufgenommen wurde und jetzt ein Redesign erfahren soll und auch ein bisschen mehr näher an den Desktop-Client herangerückt werden soll, also an den Thunderbird-Desktop-Client. Und es ist passiert, es ist endlich da. Ich habe es installiert, es funktioniert, es ist schön. Ich konnte das mit meinem Thunderbird-Client von meinem Rechner, konnte ich die Kontodaten da alle sofort importieren, und es funktioniert. Ich bin begeistert. Großartige Arbeit, gehen hier raus an das Team hinter Thunderbird. Für die Leute, die Thunderbird auf dem Desktop verwenden und das auch gerne auf dem Handy machen, man benutzt die neue App. Und wenn ihr ein paar Euroden übrig habt, dann spendet sie gerne, denn Thunderbird ist komplett spendenbasiert.
Gut, dann kommen wir somit mal zu Matrix 2.0. Denn es hat sich ein bisschen was getan seit dem Matrix Summit, beziehungsweise Matrix Conference hieß sie, glaube ich. Nämlich das Besondere ist, dass erstmal alle Videos jetzt zur Verfügung stehen von der Matrix Conference 2024 unter 2024.matrix.org. Und daraufhin, also das heißt, es wurde schon auf der Conference entsprechend 2.0 ausgerufen, aber jetzt haben sie nochmal einen eigenen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, weil natürlich auch einige Sachen bis dahin gefixt worden sind. Und es geht jetzt, sagen wir mal, schrittweise los. Es ist so, dass es quasi, also in dem Sinne für 2.0 zumindest, feature-complete ist, also im Sinne von die Specs sind soweit feature-complete, nicht die Implementation, darauf kommt es jetzt noch an. Und da hatte Matthew, ne, der von New Vector, beziehungsweise die heißen ja jetzt eigentlich auch anders, ne, Element Matrix Services, wie auch immer, der hat tatsächlich auch nochmal ein kleines Video gemacht. Nämlich gibt es dazu, kann man sich einfach nochmal angucken, er macht eine kleine Demo, wie schnell man quasi die, sagen wir mal, Neuimplementation von Synapse, die eben diese Features alle enthalten soll. Also ein Beispiel ist, dass Element Call direkt integriert ist in die Videoräume, dass das entsprechend alles berücksichtigt wird und verfügbar ist. Das könnt ihr euch dann dort anschauen, und Das andere ist, dass auch die erste Implementation schon vorliegt für Simple Sliding Sync, also der Standard oder die Implementation, also der Standard und Implementation in Synapse, dass ihr relativ fix, wenn ihr euch in Matrix einloggt oder in Element einloggt, sehr, sehr schnell schon Ergebnisse sehen könnt. Und das bietet alles diese Rumbastel-Version, dieses Docker-Image, wo man mal reinschauen kann. Michael?
Ich wollte nur ganz ketzerisch fragen, haben Sie auch schon mittlerweile das Feature, dass man zuverlässig Steam-Notifications bei neuen Nachrichten kriegt?
Naja, das Problem ist ja tatsächlich auch aufgrund der alten Implementation. Ja, also die haben halt so viel Abwärtskompatibilität und die Probleme tauchen ja auch bei nahezu allen, also bei einigen Clients mehr als bei anderen auf, aber sie tauchen grundsätzlich auf, dass sie nicht ordentlich synchronisiert sind. Und das soll damit, soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, auch erledigt sein. Deswegen ist ja Element X auch nochmal eine komplette Reimplementation. Und auch da geht's ein paar Schritte voran. Aber also ich warte immer noch auf zwei Features bei Element X. Wohlgemerkt war das jetzt nicht Teil der Ankündigung, aber es, ne? Nämlich Threads, dass ich endlich wieder ordentliche Diskussionen führen kann. Und ganz klar Spaces, die fehlen tatsächlich auch immer noch. Warten wir mal drauf. Es gibt aber noch was anderes, worauf man sich freuen kann, denn nicht nur Matrix Foundation, sondern auch New Vector, wie auch immer, Element Matrix Services, die haben immer zur FOSDEM immer eine riesen Ankündigung gemacht. Da bin ich mal wirklich gespannt, denn sie haben jetzt erstmal aufgerufen, hey Leute, wenn ihr Bock habt, kommt zu FOSDEM 2025 und werdet dort Teil des Dev Rooms. Ja, also wer da Lust drauf hat, da nach Brüssel zu fahren und mitzuwirken, soll das gerne tun. Das haben wir euch natürlich alles in den Shownotes entsprechend verlinkt. Und wie gesagt, Matthew hat sonst immer zur FOSDEM immer einen großen Aufriss gemacht, wie denn gerade so der Stand von Matrix ist. Und ich bin da durchaus hoffnungsvoll, muss ich einfach sagen. Also das hat immer noch seine Quirks. Das ist alles gar keine Frage. Aber das ist schon langsam, ne, wenn jetzt Element X endlich kommt und so, sehe ich das schon. Und auch eben dieses, es gibt ja dann auch ein neues, also es soll einmal Invisible Crypto geben, also dass man wirklich nur noch, dass man wirklich quasi gar nicht mehr merkt, dass irgendwie Sachen verschlüsselt sind, sondern alles automatisch verifiziert wird, man sich nur noch mit irgendwelchen QR-Codes einloggt und so. Und hoffe, dass das nicht nur die Nutzerhandhabung deutlich vereinfacht, sondern auch tatsächlich die Sicherheit nochmal erhöht. Werden wir dann sehen, wie gut das dann funktioniert. Aber dann glaube ich, dass das tatsächlich einfach, also ich merke es ja auch, dass in der Chaos-Szene grundsätzlich Matrix sehr gut angenommen wird und XMPP bzw. Java immer weiter an Boden verliert. Ja, also da bin ich erstmal ganz guter Dinge, wenn die als Early Adopter da jetzt sagen, okay, das ist so weit ausgereift, dass wir da jetzt weiter mit arbeiten können. Und wie gesagt, Element X tut dann hoffentlich noch das letzte Ding, was notwendig ist. Gut, das zu Matrix. Kommen wir zum Fediverse. Da habe ich ein paar Themen mitgebracht. Unter anderem PixelFed 0.12.4 ist veröffentlicht worden. PixelFed ist die Instagram-Version oder der Instagram-Abklatsch, wenn man so möchte, im Fediverse. Vom DanceHub entwickelt. Da gibt's ein paar nette kleine Features. Unter anderem ist die Implementation der Admin Domain Blocks API, die auch Mastodon hat, die auch mit Mastodon kompatibel ist mit drin. Dann gibt es noch eine bessere Unterstützung für um die Interaktion mit den eigenen Posts zu autorisieren, ja, also um sich auch selber zu schützen. Zum Beispiel blocke ich dann nicht nur eine Person, sondern ich unterbinde grundsätzlich die Interaktion, ja, also das heißt, es wird nicht mehr angezeigt, sondern, nicht nur bei einem selber nicht mehr angezeigt, sondern es wird bei allen nicht mehr angezeigt, also der Post wird nicht quasi an den Beitrag von PixelFed angedockt, ja, sondern das passiert dann höchstens vielleicht auf Mastodons Seite. Ansonsten, was haben wir noch? Es gibt jetzt ein ordentliches Formular, wo man eben mit dem Admin entsprechenden Austausch haben kann. Ne? Also wenn es da zum Beispiel eine Meldung gab und man da entsprechend kommunizieren muss. Es gibt Profilkarusselle, also ein Profilkarussell. Das kennt man inzwischen auch von Mastodon. Da gibt's in der Version 4.3, seht ihr, wenn ihr jetzt nicht schon dauernd im Webinterface unterwegs seid und nicht sowieso schon ganz, ganz viele Profile habt, dann kriegt ihr zwischendrin so ein Karussell angezeigt, wo einfach euch Dinge empfohlen werden auf der Basis, welchen Hashtags ihr folgt und welchen anderen Accounts ihr folgt. Und es steht sogar noch transparent da, warum diese euch angezeigt werden. Das fand ich tatsächlich ganz cool und erwarte ich eigentlich in Zukunft auch bei einigen Clients. Also ich nutze ja Fedilab auf Android Und dann muss ich sagen, da, also da hätte ich gerne noch mal ein paar andere Stabilitätsfixes, muss ich zugeben. Aber genau, also solche, diese Karusselle oder diese Empfehlungen oder so, die sind an, soweit ich informiert bin, bei Mastodon tatsächlich schon in die App integriert. Und jetzt, wie gesagt, als auch als Feature bei Pixelfed im Interface gelandet. Und genau, moderierte Profile. Also das ist auch noch ein Feature, was ergänzt worden ist in der Version 0.12.4, die man jetzt entsprechend updaten kann. Kommen wir zu einem großen Release nach ungefähr einem Jahr. Also es hat noch ein bisschen länger gedauert, weil der Übergang nach über einem Jahr ist eine neue Version von Mobilisation veröffentlicht worden. So, nämlich Mobilisation 5.0. Und das ist deswegen besonders, weil wir sind noch mal Framasoft, genau, das Kollektiv, was Mobilisation quasi aus dem selber erstellt hat und veröffentlicht hat und entwickelt hat, genauso wie PeerTube und viele andere Bereiche. Das hat ja am Ende gesagt, hört mal, wir würden das gerne abgeben, wir müssen uns ressourcentechnisch auf andere Sachen konzentrieren, wollen Mobilisation noch stabil machen und dann geht alles weitere. Und tatsächlich wurde es dann von einem Kollektiv aufgenommen. Das hat eine Weile gedauert. Dieses Kollektiv hat die Webseite übernehmen können und die Weiterentwicklung vorangetrieben. Und daraus ist, also dieses Kollektiv heißt Kaihuri, also K-A-I-H-U-R-I. Und die haben tatsächlich weitergearbeitet. Und jetzt nach einem halben Jahr, nach der offiziellen Übergabe, ist es soweit. Sie haben sogar ein Funding bekommen von NLNet, was auch noch von der Europäischen Union kam, für ein paar Entwicklungstage für das User-Interface von Mobilisation. Und sie haben ganz viele Features jetzt ergänzt, auch viele Features, auf die viele gewartet haben. Also erstmal gibt es eine Agenda, die man richtig auf der Homepage sehen kann. Man kann jetzt selber auch das Logo austauschen und das Fav-Icon entsprechend ändern. Das ist natürlich ganz nett, aber also ne, man hätte eigentlich gedacht, das wäre schon in Mobilisation in den Vorversionen drin gewesen. War eben nicht, deswegen schön, dass es ergänzt worden ist. Eine verbesserte Suche, also es werden nicht mehr irgendwie alle Ergebnisse zusammengeworfen, sondern sie werden entsprechend schön getrennt, weil es gibt ja Gruppen, Events und grundsätzlich andere Ergebnisse wie Activities. Die werden jetzt nicht mehr alle zusammengemasht, sondern die werden halt schön separat untereinander angezeigt, sodass man sie auch gut differenzieren kann und erkennen kann. Die Thumbnails der einzelnen Events zeigen jetzt einen Start- und ein Enddatum an, sodass man sofort auf einen Blick sieht, alles klar, dann findet die Veranstaltung statt. Dann der Geocoder wurde ergänzt, sodass Adressen viel besser zu finden sind. Es gibt die Möglichkeit, die Anzahl von Personen, die als TeilnehmerInnen sich gemeldet haben, diese entsprechend zurückzuhalten, also nicht mehr anzuzeigen, wenn man das nicht transparent machen möchte. Der Instanzadministrator hat die Möglichkeit, Events als Activities zu reklassifizieren. Ja, die könnten dann zum Beispiel, also ich glaube, da geht es dann zum Beispiel um Yoga-Classes, also ne, Community Gardens, also wenn es zum Beispiel regelmäßige Termine gibt, die sich immer mal wiederholen. Ne, und die sind dann auch so eingestellt, dass sie nicht dauernd quasi die komplette Agenda voll machen, ne, so, sondern ne, die man auf der Homepage sieht. Es soll in Zukunft noch eine Möglichkeit geben, automatisch einen Newsletter zu generieren, der quasi die nächsten Veranstaltungen für die Woche ankündigt, die man einfach abonnieren kann. Es soll oder es gibt bereits gefeaturete Events, wo ihr einfach bestimmte Events auswählen könnt und sagen könnt, einmal bitte präferiert auf die Webseite stellen, weil die gerade besonders wichtig sind, damit die nicht in der Masse untergehen. Und es gibt natürlich auch so ein paar Long-Term-Goals, die noch erreicht werden sollen. Unter anderem, dass das Föderieren von einzelnen Gruppen möglich ist und eben nicht von allen. Andersrum genauso, also ne, dass man auch welche abgreifen kann, aber nur einzelne importieren kann. Das macht zum Beispiel total Sinn. Es gibt ja Mobilize.Berlin, die machen halt vor allem viel für die Kulturszene und es kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Kulturangebote in irgendwelchen linken Zentren stattfinden und man möchte jetzt zum Beispiel eine neue Plattform begründen für von mir aus ganz Deutschland oder auch mit Berlin und Brandenburg, wo man dann nur quasi die Berliner linke Szene quasi importieren möchte und das wäre natürlich toll, wenn dieses Feature dann in Zukunft da wäre. Und diese Möglichkeit soll es auch in Bezug auf Gruppen geben und nicht nur in Bezug auf Events oder Instanzen. Genau. Und ein Feature, was mich besonders gefreut hat, weil das eigentlich der Grund war, warum ich überhaupt Ganchio mal so stärker, also die Alternative quasi dazu, die auch nach demselben Prinzipien verfährt, aber nochmal ganz anders implementiert worden ist. warum ich die immer gefeatured habe, war die Kalenderansicht. Das war eines der Sachen, die am meisten auch Leute angefragt hatten. Und es gibt inzwischen eine Beta. Ihr könnt euch entsprechend auf der Webseite und dem verlinkten Beitrag, ne, also joinmobilisant.org, da findet ihr unter den News entsprechend den Beitrag, den wir euch auch in den Shownotes verlinken werden. Und da gibt es auch eine Beta-Instanz, wo man mal sehen kann, wie die aktuelle Version dann aussieht. Und da gibt es auch eine Beta dieser Kalender-Applikation, also diesen Kalenderbereich. Und ich finde das tatsächlich super, weil es erhöht deutlich die Sichtbarkeit, wann, wie, welche Veranstaltung stattfindet. Je mehr Veranstaltungen das natürlich werden, desto schwieriger könnte das dann natürlich an einigen Stellen sein. Aber solltet ihr selber sowas mal planen, Mobilisant einzusetzen, gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Zeitpunkt, als das jetzt endlich mal anzugehen mit der neuen Version 5.0. Dann eine kurze, wenn auch nicht so schöne Nachricht. Es gibt das Radio Free Faddy. Das ist im Endeffekt ein Streaming, also Webradio, wie The Radio CC auch. Das 24/7 Musik von den unabhängigen KünstlerInnen auf Mastodon und im Faddyverse quasi importiert. Also natürlich nachdem gefragt worden ist, ob die denn auch gespielt werden dürfen. Und diese, ja, entsprechend propagiert hat. Und die haben jetzt gesagt, wir werden jetzt tatsächlich unsere Pforten schließen. Es wird jetzt noch eine Möglichkeit geben, ein paar Sachen zu ergänzen. Und dann machen wir unsere Pforten dicht. Und das ist natürlich schade. Und da ist nicht nur Geld alleine ein Problem, sondern einfach grundsätzlich Ressourcen. Ja, also es gab die Person, die das aufgebaut hat, die war da primär recht alleine unterwegs, hat das und hat mehr gemacht, als nur irgendwie einen Feed zu füttern, also Streaming-Feed quasi, ein Auto-Stream. Das schon, sondern hat auch versucht, sich mit den KünstlerInnen zu vernetzen und Netzwerke aufzubauen. Und das ist einfach unglaublich viel Arbeit. Die Unterstützung, die es da finanzieller Art oft gab aus der Community, die wurde natürlich sehr positiv bemessen, aber grundsätzlich wurde jetzt gesagt, ja, das ist einfach sehr viel Aufwand und deswegen werden wir das jetzt nach und nach einschlafen lassen. Also es wird jetzt bald kein Support mehr geben, dass weitere Sachen hinzugefügt werden dürfen. Und dann wird irgendwann auch nächstes Jahr oder so der Stream lahmgelegt. Das ist dann so, aber es wird immer noch, glaube ich, eine Liste zur Verfügung stehen, welche Tracks es alles so gibt. Ne? Also das heißt, es wird das halt nicht mehr gestreamt, aber es wird, glaube ich, noch eine Liste zur Verfügung gestellt, wo man sehen kann, welche Independent Artists waren das denn. Aber die Station, also die wird dann im Januar 2025 beendet werden. Das ist schade, aber auf der anderen Seite schön, dass es solche Projekte gab. Vielleicht entwickelt sich daraus ja nochmal was Neues. Ich persönlich, obwohl wir hier auch auf einem Webradio sind, sehe jetzt nicht unbedingt die Zukunft in den Webradios. Aber möglicherweise gibt es ja andere Möglichkeiten, ob jetzt mit Funk Whale oder sonstigem einen stärkeren Fokus auch auf diese Künstlerinnen und Künstler auf Mastodon und im Fediverse das Schlaglicht zu werfen. Dann möchte ich nur kurz erwähnen, dass es noch einen Blogbeitrag von John gibt, von The Nexus Today. Da geht es vor allem um den Eternal September von Mastodon, also als entsprechend Twitter platt gemacht worden ist oder beziehungsweise sehr viel Kritik, die Migrationsbewegung stattgefunden hat nach Mastodon, wie sich das denn jetzt so in the long run quasi entwickelt hat. Und da wurde halt gesagt, naja, also es ist jetzt nicht so, als würde Mastodon jetzt super viele Leute wieder für sich gewinnen. Also grundsätzlich, das Fediverse sieht ganz okay aus, aber Mastodon hat da schon so seine Schwierigkeiten, stetig seine aktiven NutzerInnenzahlen zu halten, geschweige denn auszubauen. Und da gibt's einfach mal so eine Zusammenfassung in diesem Blogbeitrag von sehr, sehr viel Kritik und Punkten. Also es war nicht nur negativ, ne, sondern es geht eher darum, klarzumachen, was es denn jetzt eigentlich braucht, ja, welche Schwierigkeiten das Fediverse und auch gerade speziell aber Mastodon hat und wie das angegangen werden soll. Wir verlinken euch das natürlich ebenfalls in den Shownotes. Dann gibt es natürlich sofort den Vergleich zu Blue Sky. Ich erwähne es jetzt hier einmal, damit ihr, falls ihr darauf angesprochen werdet, ja, warum bist du denn da auf irgendeiner Mastodon oder Fediverse-Instanz? Was ist das überhaupt? Verstehe ich alles nicht. Ich bin jetzt bei Blue Sky, da sind sowieso überhaupt mehr Leute und das ist jetzt quasi die offizielle Twitter-Alternative. Ja, also nur mal so, seit in den letzten Zeit hat die Inshitification, wie sie Cory Doctorow ja immer gerne nennt, ordentlich fortgeschritten und wird jetzt auch noch stärker werden, denn Es sind nochmal 15 Millionen Dollar hinzugekommen, was Venture Capital angeht. Und zwar von Crypto Bros. Also irgendwelchen Leuten, die so, die heißen Blockchain Capital. Und da kann man sich dann entsprechend vorstellen, dass da am Ende auch Kohle bei rumkommen soll bei Blue Sky. Ja, und die haben sich da jetzt nochmal verstärkt eingekauft. Also sie waren da schon vorher drin, aber jetzt umso mehr. Das heißt, solltet ihr genau das erwarten, also solltet ihr nicht erwarten, dass Blue Sky, hättet ihr die Erwartung gehabt, dass Blue Sky irgendwie anders wäre oder vielleicht eine gute Alternative, weil sie sind ja auch, haben ja auch so ein offenes Protokoll namens AT und die bauen ja jetzt auch an ihre Serverinfrastruktur aus, dass man auch föderieren kann und so. Also solltet ihr da irgendwelchen Glauben dran gehabt haben, glaubt mal, dass das eigentlich vorbei ist. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass auch sogar ein Kubernetes Co-Creator mit dabei war, der da mit Geld reingeworfen hat. Dementsprechend ist meines Erachtens Blue Sky da einfach nicht mehr zu vertrauen. Das Fediverse ist da eher zu unterstützen und nicht das nicht die Atmosphere, das war die Alternativbezeichnung für das AT-Protokoll und alle Services, die daran angeschlossen waren. So, dann noch im Schnelldurchlauf noch ein Blogbeitrag zum Thema Open Access und Open Science auf Mastodon. Da hat ein niederländisches Open Science Netzwerk mal beschrieben, welche Erfahrungen sie gemacht haben mit dem Wechsel von Twitter zu Mastodon. Und es lässt sich inzwischen feststellen, dass sie fast dieselben FollowerInnenzahlen jetzt auf Mastodon haben. Nicht ganz, aber es ist fast soweit. Und das zwar innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, während sie vorher von 2009 bis 2023 auf Twitter waren. Also das heißt, sie haben sehr, sehr schnell fast dieselben FollowerInnenzahlen jetzt auf Mastodon wie bei Twitter, nur in einer deutlich kürzeren Zeit. Und sehen das sehr positiv, haben natürlich auch noch einige Kritik und würden gerne nochmal irgendwie zum Beispiel bessere Analytics haben, aber sehen halt darin, dass sie Open Science betreiben und Open Source Software einsetzen und bessere, transparentere Wissenschaft betreiben wollen, sehen sie einfach Mastodon und das Fediverse als den Ort, wo man zusammenkommen sollte, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, eben um das nochmal zu unterstreichen, dass da die Community zu finden ist. Dann ein Blogbeitrag zum Thema, wie integriere ich denn eigentlich Lemmy und Mastodon in meinen Blog? Und zwar nicht irgendwie embedded den Post anzeigen, sondern sehr schön, nämlich die ganze Diskussion zu den eigenen Blogbeiträgen dort anzubinden. Ihr könnt also einfach, ihr habt einen Blogbeitrag, haut den auf Lemmy und dann gibt es inzwischen Plugins für bestimmte Blogging-Software, wo ihr dann unten einfach sagt, alles klar, wenn das in irgendwelchen Lemmy oder Threadiverse, ja, also in irgendwelchen Link-Aggregatoren Plattform im Fediverse zu finden ist, dann sollen diese Beiträge und Kommentare sollen bitte unten an meinen Blogbeitrag angeschlossen werden. Und das ist möglich und das beschreibt Kiko dort nochmal genauer. Könnt ihr euch anschauen unter kiko.io und wir verlinken es natürlich wieder in den Shownotes. Und jetzt den letzten Punkt zum Fediverse, war ja auch ein großer Teil. Und zwar besonders spannend war die Veröffentlichung und jetzt endlich zugänglich machen des Fediverse TikToks, nämlich loops.video. Loops war früher mal ein Teil, das habe ich auch erst jetzt vor kurzem rausgefunden, ein Teil tatsächlich von PixelFed. Und ist auch natürlich vom selben Entwickler, von DanceUp. Der hat das aufgebohrt, abgespalten, verbessert, ne, ausgebaut. Und hatte jetzt, er hat es ja erst angekündigt, dann hat es ein bisschen gedauert, was einfach daran lag, dass es einfach ein paar Schwierigkeiten gab und er nach und nach eigentlich das Wachstum dieser Plattform voranbringen wollte, hat also recht lange gebraucht, nach den ersten Anmeldungen überhaupt auch die E-Mails zu versenden. Als ich die App für Android das erste Mal runtergeladen hatte, als ich das erste Mal Zugang bekommen hatte zu loops.video, war das Problem, dass einfach so viele Bugs drin waren, dass das sehr, sehr schwierig zu benutzen war. Jetzt ist es erstmal so, dass wir bei fast 10.000 Videos sind, die da hoch, nicht 10.000 Videos, ich glaube, es sind 10.000 NutzerInnen. Genau, 10.000 NutzerInnen fast, ja, also inzwischen müsste es so sein. Das einfach sehr, sehr schön zu sehen ist, dass es gut angenommen wird. Es ist natürlich trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, denn Deswegen, weil erstens sehr, sehr viel einfach kopiert worden ist dann von TikTok, also tatsächlich die Inhalte. Nicht, dass DanceUp irgendwas damit zu tun hätte, sondern die NutzerInnen, die da sind, versuchen erstmal so ein bisschen, um zu gucken, wie das denn so funktioniert, versuchen erstmal quasi die Timeline voll zu ballern. Das läuft auch und wie gesagt, in der App funktioniert das auch. Es soll jetzt halt nochmal ein Webinterface dafür geben, oder das gibt es auch schon, aber das soll jetzt nochmal gezeigt werden, dass man das auch eben halt ohne App verwenden kann. Es gibt auch tatsächlich nicht nur Copy-Paste-Sachen von TikTok oder YouTube Shorts oder sonst irgendwas, sondern es gibt auch einzelne originelle Informationen. Wo ich mal gespannt bin, ist tatsächlich das Problem von Musik unter den Shorts, also unter den Loops oder Videos, wie auch immer. Denn das ist sehr stark verbreitet. Ne? Also DanceUp hat ja gar keine Lizenz dafür, all diese Songs da spielen zu dürfen im Hintergrund. Und deswegen bin ich mal gespannt, weil das, sich da strafbar zu machen wegen Urheberrechtsverletzung, da hat ja niemand Lust drauf, die Personen, die das quasi selber versuchen, irgendwie zu hosten oder so. Aber wie gesagt, die Föderation ist auch noch nicht eingestellt. Ja, also da wird eifrig dran gearbeitet, aber die ist noch nicht gesetzt. Es ist aber klar, dass sie kommen wird. Also da gibt's gar keinen Zweifel dran. Und es wurde auch bei DanceUp auf dem Mastodon Social Profil hatte er ein Foto, also ein Screenshot gezeigt, wo der Entwickler von Vidzy, also VIDZY, und er quasi sich unterhalten haben, weil es sind beides nämlich schon TikTok-Alternativen fürs Fediverse. Vidzy funktioniert ein bisschen anders, hat eben halt auch ne Open Source Code und so weiter und so fort und hatten da wohl eine ganz nette Diskussion. Also sie haben an einigen Stellen auch nicht dieselbe Auffassung, aber DanceUp hat nochmal stark betont, wie toll es ist, dass sie sich da gegenseitig, also auf der einen Seite unterstützen können und auf der anderen Seite auch ihre eigenen Wege gehen und dass sowas eigentlich nur möglich ist durch das Fediverse, eben weil man nicht Angst haben muss, jetzt schnappt die Person mir quasi alle meine NutzerInnen weg oder so und ist nur noch auf der App des Kollegen oder Konkurrenten in dem Fall unterwegs, sondern dass man sagt, hey, wenn deine App gut funktioniert, dann und deine Short-Videos ja gut funktionieren, dann funktionieren ja meine Short-Videos vielleicht auch ganz gut. Nur wir haben beide ein unterschiedliches Interface und vielleicht auch einen bisschen unterschiedlichen Anspruch, wie das dann auszusehen hat. Dazu muss man sagen, dass Loops eben das, was TikTok eigentlich ausmacht, nämlich, dass es irgendwie einen ganz, ganz krassen Algorithmus gibt, das genau eben bisher nicht hat. Ob das kommen wird, wissen wir noch nicht. Ich kann erstmal nur sagen, ihr könnt euch einfach mal einen Account da machen. Es erwartet nicht zu viel. Die App funktioniert inzwischen ganz gut, aber es fehlen halt noch jede Menge Features. Und es wird regelmäßig geupdatet, oder ihr müsst sogar manuell leider updaten. Also es gibt keinen F-Droid Source, wo ihr euch das Zeug einfach ziehen könnt oder was ihr wie beim Guardian Project irgendwie separat noch hinzufügen könnt. Das ist ein bisschen schade, sondern es gibt halt einfach im Web-Interface einen Link, wo da entsprechend die aktuelle APK zu finden ist. Ist ein bisschen schade, aber gut, kann man erstmal mitarbeiten. Wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt, schickt sie uns gerne einen Kommentar at the Radio CC und ich bin sehr gespannt, was draus wird und beobachte das mit Spannung. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, schickt sie uns auch gerne per Mastodon an @theradiocc@social.technics.de.
Und damit geht's weiter zur
Zockerecke.
Und da starte ich mit euch in die Zockerecke mit This Month in Valorant und einem Announcement, und zwar für Server Queries. Und zwar gab es schon länger den Wunsch, dass man in Airshipper nicht nur eine Serverübersicht hat, also den klassischen Serverbrowser, wie man ihn auch von anderen Spielen kennt, sondern dass dort auch angezeigt werden soll, wenn Spieler online sind, wie der Ping so ist und so weiter und so fort. Dazu wurde jetzt für Valorant Server die Server Queries API entwickelt und Airshipper soll diese nun abrufen können über einen zentralen Query Server, der diese Daten dann weitergibt. Die Idee dahinter ist tatsächlich gar nicht schlecht. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, und zwar neue Server, die man jetzt aufsetzt und die starten mit einer neu aufgesetzten Konfiguration. Die leisten das auch direkt, wenn man das Feature einschaltet, und da gibt es keine Probleme. Allerdings muss man, wenn man einen Server schon länger betreibt, tatsächlich da einmal aufpassen und entsprechend einige Anpassungen vornehmen, damit das funktioniert. Und da sollten also, wenn hier jetzt Admins von bereits bestehenden Valorant-Servern zuhören oder später nachhören im Podcast, dann schaut doch bitte mal, ob ihr dieses Feature aktivieren wollt. Und wenn ja, dass ihr da die nötigen Anpassungen vornehmt. Das Announcement dazu, wo dann auch das Issue auf GitHub verlinkt ist, das packen wir euch in die Shownotes. Was gab es sonst noch so? Tatsächlich gibt es einen neuen Blog, scheinbar. Ich bin noch nicht sicher. Der letzte Blogbeitrag, den man bei Valoran.net findet, ist tatsächlich neu aufgebaut. Es gibt jetzt ausführlichere Beschreibungen zu vielen der Dinge, die da gemerged wurden. Und das gefällt mir sehr gut. Man findet auch als vor allen Dingen unbedarfte Person in Sachen Valoran findet sich in dem Blog jetzt sehr gut zurecht und kann sich besser vorstellen, was die verschiedenen Änderungen so mit sich bringen. Das hat mir sehr gefallen. Und ich gebe euch das mal hier so dann entsprechend einmal weiter. Und zwar gibt es einen neuen Tier 4 Dungeon, was meines Wissens nach die zweithöchste Stufe ist. Und das ist ein gruseliges Vampirschloss. Offensichtlich hatte irgendjemand Lust auf ein bisschen Halloween-Content. NPCs können nun bei Tod zu einer anderen Entity transformiert werden. Das wird für Multistage-Bosse genutzt, aber auch zum Beispiel für das Vampirschloss. Es gibt nun LOD-Objekte, also LOD-Objekte gab es ja schon länger, also Level of Detail für zur Darstellung von Wäldern zum Beispiel. Die können nun rotiert werden, das war vorher nämlich nicht möglich. Und das ist bisher nur ganz rudimentär umgesetzt, das soll aber bald besser werden, sodass eben, wenn man auf ein Objekt dann zusteuert, dass man dann auch tatsächlich sich dann auch letzten Endes als so gedreht herausstellt, wie man es in der Ferne gesehen hat. Des Weiteren wurde das Modell des Admin-Gleiters überarbeitet, der hat nun einen Düsenantrieb. Und es gibt einen charakterbasierten Hardcore-Modus, der einen Charakter dauerhaft sterben lässt, wenn dieser stirbt. Den kann man einschalten und muss dann danach, wenn man tatsächlich stirbt, mit einem neuen Charakter anfangen, für die Leute, die es richtig schwer mögen. Es wurde ein Model für ein neues Instrument eingebaut, für eine Kora. Da musste ich auch erstmal nachgucken, was das eigentlich ist. Eine Kora ist ein Instrument aus der westafrikanischen Region. Es sieht, finde ich, ehrlicherweise auf den ersten Blick von oben betrachtet so aus wie ein Banjo, ist aber tatsächlich mehr so eine Art simpler Kontrabass. Es wird beschrieben als eine Mischung aus Laute und Harfe, tatsächlich, weil die Saiten dieses Instruments gezupft werden. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wann das tatsächlich auch im Spiel dann eingebaut wird. In dem Sahagin Dungeon gibt es einen neuen Boss. Und zwar wurde der Gezeitenkrieger ersetzt durch Karkatha, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Seemonster. Und der Gezeitenkrieger ist immer noch ein Boss im Dungeon, allerdings nicht mehr der Endboss. Jetzt ist er nur noch ein Miniboss. Der Serverbrowser, wie gesagt, kann jetzt nur noch Spielerzahlen anzeigen und das Abbauen von Mineralien braucht je nach Art unterschiedliche Anzahl an Schlägen. Und tatsächlich, wenn man jetzt seine Fähigkeiten im Mining vorantreibt, dann bekam man abhängig von dieser Fähigkeit auch manchmal besondere Items als Drop aus dem Abbau von Mineralien bekommen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Anpassungen und Verbesserungen, die ich jetzt hier nicht alle aufgeführt habe. Die findet ihr aber auf dem Blog unter valoran.net und in unseren Shownotes verlinkt.
Chris, du bist ein Cheater.
Was?
Genauso wie Dennis. Alles dreckige Cheater. Und die meisten unserer Zuhörer, ihr alle seid Cheater. Zumindest, wenn es nach EA geht. Und zwar hat EA mit Apex Legends einfach mal gesagt, naja, Linux-Nutzer, das sind ja eh größtenteils nur Cheater, die sperren wir komplett aus und hat neuerdings quasi alle Linux-Spieler von ihrem Spiel Apex Legends ausgeschlossen und hat halt das begründet, diesen Schritt, dass es eine unverhältnismäßig einfach ist, zu cheaten auf diesen Plattformen. Das Wording ist immer, muss man ein bisschen genauer lesen. Sie haben nicht direkt gesagt, alle Linux-Gamer sind Cheater, aber so ein bisschen durch die Blume nach dem Motto, ja, durch die Offenheit des Systems wäre es ja irgendwie einfacher zu cheaten. Was an sich die Frage ist tatsächlich, wie viele Leute, also die üblichen Cheater sind ja irgendwie Kiddies, die irgendwie zu blöd sind und dann meinen irgendwie, ich lade mir irgendwo was runter. Das sind eigentlich auch nicht üblicherweise die Linux-Nutzer. Und ich glaube einfach, dass das eine Art ein wenig Ausrede ist, wo sich Feige dahinter verstecken, dass sie einfach keine Lust haben, da Energie und Zeit rein zu investieren. Was bei der geringen Playerbase vielleicht auch verständlich ist wirtschaftlich, dann aber auch wieder die Frage, warum muss man sie dann einmal komplett aussperren? Das habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Warum EA sagt, dass wir alle Cheater sind. Gleichzeitig hat Steam aber auch ein bisschen angefangen, Steam hat eine neue Funktion eingeführt, die das ein bisschen transparenter macht, welche Spiele Anti-Cheat-Mechanismen verwenden. Nämlich hat es jetzt zwingt Steam Spiele dazu anzugeben, wenn sie Kernel-Level Anti-Cheat-Maßnahmen einsetzen. Also welche, die bis auf Kernel-Level-Ebene greifen. Diese müssen jetzt verpflichtet bei Spielen im Store angezeigt werden. Und ich finde, das ist ein großartiger Schritt, weil gerade diese Techniken auch nicht selten sehr invasiv sind und auch die Stabilität des Systems und die Sicherheit des Systems gefährden können. Und finde ich, ist es sehr sinnvoll, zu verpflichten zu machen, dass die jetzt bei Steam angezeigt werden. Also Hut ab, das hat Valve gut gemacht. Und zuletzt von mir noch eine kleine News. Und zwar über Mindtest hatten wir auch schon des Öfteren in der Linux Lounge berichtet. Und Mindtest hat sich jetzt einen neuen Namen ausgesucht. Und zwar heißt Mindtest in Zukunft jetzt Luanti. Nicht Lunati, so habe ich es zuerst gelesen, das heißt Luanti, hatte mich der Chris gerade noch korrigiert. Und die Begründung ist zu dem Rename, dass sie doch davon berichten, dass ja jeder Entwickler und Spieler aus dieser Ecke kennt, dass man ständig genervt wird mit Fragen, ist das denn jetzt Minecraft? Warum sieht das nicht aus wie Minecraft? Kann man das da machen? Und sie ein bisschen deutlichere Differenzierung dazu haben wollen. Der ursprüngliche Gedanke hinter Mindtest war sicherlich auch ein Minecraft-Clone, aber davon haben sie sich schon seit langem weit entwickelt und durch die ganzen dazu ladbaren Add-ons und Module ist es halt auch ein Spiel, was sehr viel mehr Möglichkeiten bietet als das ursprüngliche Minecraft. Allerdings denke ich mir auch so ein kleines bisschen, naja, selber schuld. Also wenn man Mindtest startet, ist der Launcher, der sieht immer noch aus wie das Minecraft-klassische Minecraft-Menü und die Art und Weise, wie es aufgemacht wurde, da hätte man von der Bedienung und Führung des Nutzers auch ein kleines bisschen besser die Differenzierung und oder, dass die Leute, die nur einen Minecraft-Clone haben wollen, so ein bisschen besser leiten können. Aber naja, trotzdem, ab jetzt heißt das Projekt auf jeden Fall Luanti.
Ich bin ja nach wie vor fasziniert, dass ja auch man da ganz leicht dieser Misskonzeption unterliegt. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund für den Rename, dass ja viele Leute mit Mindtest halt Minecraft irgendwie automatisch verbinden. Weil wenn man es aufmacht, sieht man, wie du ja schon richtig sagst, auch etwas, dass du so, ja, geht's um Blöcke und so weiter und so fort. Aber es steht halt nirgendwo und es wird halt auch sehr wenig unterschieden, dass es sich halt bei Luanti, so wie es jetzt heißt, ja einfach nur um eine Engine handelt. Also es ist einfach erstmal nur ein Unterbau, auf dem man verschiedene Spiele designen kann. Dieser Unterbau, diese Engine funktioniert halt technisch und eben halt auch von ihrer Darstellung dann halt her, genauso wie es Minecraft tut, nur eben halt ohne den Content. Und dass es zum Beispiel dann eben halt Mineclone gibt und ganz viele andere Spiele, die auf der Luanti Engine laufen, das fällt da häufig hinten rüber und Leute wissen es deswegen nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist, weil, wie du schon richtig sagst, es hat Potenzial für so viel mehr und es gibt ja auch so viele unterschiedliche Spiele da, aber das kriegt man halt nicht mit.
Aber, also, das ist ja kein Engine, die du runterlädst, wo du irgendwas mit baust, compilst oder irgendwelche DLLs hast oder so. Es ist eine ausführbare Datei, die ein Menü aufmacht. Und dieses Menü, wie gesagt, ist 1:1 kopiert von dem, wie es bei Minecraft ursprünglich aussah damals. Und, dass man da jetzt diese Add-ons runterladen kann, naja, ich von der ganzen Aufmachung her, gehöre durchaus zu diesen Leuten, die du gerade kritisierst, die das erste Mal Mindtest gesehen haben, die von dir gehört haben, oh, Mindtest kann man so viele Sachen machen. Ich habe das gestartet, mir angeguckt und gemeint, was ist das denn für ein Kackscheiß? Das ist ja lächerlich, kann ja gar nichts. Weg damit und wieder Minecraft gespielt. Und erst relativ spät, auch dann dank dir, festgestellt habe, ja, warte mal, es lohnt sich dadurch, die Inhalte zu gucken und da gibt es wirklich viele spannende Sachen. Wie gesagt, ist von der Führung des Nutzers für mich her, hätte man das auch anders machen können, dann würden da auch weniger diese Missverständnisse passieren.
Ja, ich denke, das ist vor allen Dingen auch der Sache geschuldet, dass da tatsächlich einfach auch viele falsche Entscheidungen zu Anfangs getroffen wurden. Aber ich bin da von dem Gefühl her ganz bei dir.
Dann gibt es noch, bleiben wir bei Gaming, aber das ist dann auch der letzte Beitrag in dieser Sektion. Wir kommen zu den Steam Deck News. Da ist SteamOS 3.6 veröffentlicht worden. Ganz viele Verbesserungen, meistens auch wieder mal unter der Haube. Unter anderem gab es ein Update der Grafiktreiber, die nochmal die Performance deutlich nach oben schrauben. Das ist immer ganz witzig. Ich wenn man mal so überlegt, wie die Steam Deck angefangen hat und dass damals schon ganz gut Spiele da drauf gelaufen sind und mit welchen FPS-Verbesserungen die inzwischen laufen, ja, unter anderem, weil die Developer, der Treiber da unterwegs waren oder auch, weiß ich nicht, auch der Interfaces und so weiter, auch die Developer natürlich von Steam selber, von Valve selber, haben da echt eine Menge gemacht. Das ist wirklich schön zu sehen. Dann gibt es eine bessere Reliabilität von MicroSD-Cards. Also die funktionieren jetzt, geflissentlicher, gewissenhafter, nachvollziehbarer, langfristiger und haben weniger Aussetzer. Dann gibt es ein Linux-Kernel-Update. Dann gibt es weitere Bluetooth-Verbesserungen, die ich auch immer mal wieder, also da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, ich bin inzwischen bei 3.6 und ich meine, dass seitdem auch einige Sachen deutlich besser laufen. KDE Plasma ist geupdatet worden auf KDE Plasma 5.27.10 und ist nochmal der Support bei einigen HDMI CEC Features in der Docking Station ergänzt worden. Solltet ihr also ein Steam Deck besitzen, dann updatet auf 3.6.
Zum Thema MicroSD-Karten. Es gibt sogar so Adapter, wo man MicroSD-Karten dann per SATA-Anschluss oder so an seinen Rechner machen kann. Leute, die mal als Scherz auf YouTube gibt's Videos, sich Windows installiert haben auf einer MicroSD-Karte. Und egal wie man es dreht und wendet, MicroSD-Karten haben extrem schlechte IOPS, haben blöde Block-Sizes, haben Probleme, dass sie da irgendwelche Zwischendurch-Latenzen haben und sind eigentlich als Ausgangsbasis für ausführbare Dateien, die irgendwie halbwegs zeitkritisch sind, absolut ungeeignet. Umso beeindruckender finde ich ist, dass wenn man sich jetzt bei SteamOS das anguckt, man kann seine Library auf einer MicroSD haben, man kann davon spielen und es funktioniert einfach gut. Und das ist einfach, ich denke, ohne jetzt da komplett drin zu stecken, dass das viel geschuldet ist auch dem sehr intelligenten Caching, Prefetching und die ganzen anderen Mechanismen, die Linux bietet, die Steam und Valve da jetzt in SteamOS wunderbar integrieren konnte. Und das finde ich schon sehr cool zu sehen, dass wenn man eine halbwegs brauchbare MicroSD-Karte hat, man wirklich wunderbar davon spielen kann auf der Steam Deck.
Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst Spiele, die nicht bei Steam direkt mit integriert sind, dass die auch deutlich besser laufen. Bei GOG habe ich auch viele Spiele, unter anderem auch, es war hier Arkham Asylum, also der erste Teil, der erstmal gar nicht laufen wollte. Und das liegt natürlich auch an Heroic, gar keine Frage. Aber dass das alles mit DirectX so wunderbar inzwischen funktioniert, das ist sicherlich den Developern auch der Grafiktreiber zu verdanken.
Ich wollte nur mal kurz einwerfen, dass mir, wo du jetzt darüber berichtet hast, mir aufgefallen ist, wie lange ich meine Steam Deck schon nicht mehr in die Hand genommen habe, weil ich momentan andere renovierungsmäßige Dinge zu tun habe, aber ich muss bald mal wieder spielen.
Ja, da schon mal direkt eine Empfehlung, eine ungefragte, nämlich ich habe vor kurzem Life is Strange True Colors gespielt. Die ersten Teile kannte ich natürlich alle schon, aber True Colors hat, sagen wir mal, was die Grafikanforderungen angeht, trotzdem noch mal ein bisschen was draufgelegt. Sieht einfach super schön aus, ist einfach eine schöne Story und so. Aber schaut es euch auf jeden Fall mal an, weil ich habe auf der Steam Deck das, wenn mich nicht alles, also ich habe nochmal nachgeguckt, auf vollen Einstellungen, also maximalen Einstellungen, das Ding einfach auf dem Bildschirm gezockt. Und das war sehr, klar, das ist jetzt kein Ding, wo ich super krasse FPS brauche oder so, das ist kein Ego-Shooter oder so, aber ich war trotzdem baff, dass es so gar nicht aufgefallen ist, dass ich das auf diesem kleinen Gerät, was ich in der Hand halte, gespielt habe. Und das zeigt für mich einfach nur, dass ich meinen Tower, der früher mal eher zum Spielen gedacht war, dass ich den endlich lassen kann.
Ein Hoch auf adaptive Scaling-Algorithmen, die so richtig, richtig coole Dinge tun und damit eben halt so eine Grafik super niederschwellig hochrechnen können für so kleine Geräte.
Kommando der Woche.
Und das habe ich mitgebracht. Und zwar ist es nicht nur ein Kommando, sondern die Kommandos von einem Tool, was ihr vielleicht sogar schon auf eurem System bereits drauf habt. Und zwar ist mir letztens aufgefallen, dass Pipewire nicht nur mit coolen Funktionen für all unsere Audio-Software kommt, sondern auch ein paar praktische Kommandozeilen-Utilities dabei hat, wie pw-top, um anzuzeigen, welche Applikationen und Streams gerade laufen und wie viel Latenzen die von euren Audio-Puffern nutzen und wie viel Aufwand die nutzen, die Filter, oder pw-cli, Info All, welches anzeigt alle Dinge, die irgendwie Ausgabegeräte sind, Sources und Syncs, und man sich das alles mal debuggen und angucken kann. Falls ihr mit Pipewire Dinge macht, sind die PW- und dann weitere Sachen, Kommandozeilen-Utilities, sehr praktisch.
Tipps und Tricks.
Und angeschlossen an Michaels Empfehlung im Kommando der Woche habe ich euch auch noch PWVU-Control mitgebracht. Ja, für diejenigen, die Pulse Audio schon kennen, die sagen jetzt PWVU-Control, heißt es nicht PAVU-Control? Ja, das ist das Ding für Pulse Audio. PWVU-Control ist das gleiche für Pipewire. Ist, wie wir immer so schön sagen, in Rust geschrieben und kann ich sehr empfehlen, benutze ich auch jetzt gerade, um meine Lautstärke zum Beispiel am Mikrofon einzustellen.
Ich habe euch noch Scraper mitgebracht mit Doppel-R am Ende. Das ist ein Webinterface, eine Webapplikation, die mithilfe von XPath entsprechende spezielle Elemente sich scrapen kann. Man kann sogar mehrfach dieselbe URL quasi angeben, also unterschiedliche Unterseiten der URLs entsprechend angeben. Und hat damit, weil es in TypeScript und Python geschrieben hat, eine ganz gute Auswahl, um zu gucken, gibt es irgendwelche Veränderungen, welche Informationen möchte ich da denn raus extrahieren. Mir fehlt eigentlich noch so ein bisschen die Implementation, dass das direkt als RSS-Feed oder sowas rauswirft, aber immerhin. Und es hat neben TypeScript und ein bisschen Python auch noch eine MongoDB hinten dran. Könnt ihr gerne mal einfach einen Blick reinwerfen, ist sehr simpel, sehr einfach, aber so ganz gut nutzbar. Dann gehen wir ein bisschen auf die Hardware-Seite, und zwar habe ich euch da zwei letzte Punkte noch mitgebracht für die Tipps und Tricks, nämlich Tangera. Tangera ist im Endeffekt den Open Source Hardware iPod, den man immer haben wollte. Basierend auf einem ESP32 ist das auch mit entsprechendem, ja, wirklich iPod Classic, ja, also wirklich mit dem entsprechenden rotierenden Rad und so, Auswahlrad, Menürad. Das ist da, kostet $249 und ist damit sogar günstiger als der iPod 1, also die erste Generation, als er veröffentlicht worden ist. Wird jetzt gerade verschippt, tatsächlich, also 2024 war das Crowdfunding Anfang des Jahres, und jetzt gegen Ende des Jahres haben sie die ersten Elemente verschifft und verschickt. Die Software darauf, das Ding hat jetzt nicht super viel RAM, braucht es auch gar nicht. Es hat einen Headphone-Jack, wer da drauf steht, wer da Bock drauf hat. Es hat USB-C, was zum Beispiel der normale iPod Gen 1 alles nicht hat oder grundsätzlich irgendwelche iPods ja gar nicht haben. Niemand hat, glaube ich, USB-C von denen. Kleinen Dual-Core ESP32 Microcontroller mit 240 Megahertz. Es hat natürlich einen kleinen und reparierbaren, also ne, austauschbaren Lithium-Ionen-Akku mit 2200 Milliampere-Stunden, also ungefähr so über 20 Stunden aktiven Zuhör, also aktiven Musikhören, und hat eine Standby-Time von über einem Jahr, was relativ beeindruckend ist. Es hat ein kapazitives Touch-Wheel, von dem ich gerade schon sprach, und man kann es sogar umstellen, weil man wirklich alle Ebenen von der Software, die da drauf ist, entsprechend anpassen kann, unter anderem auch mit Lua-Scripting. Ihr könnt also zum Beispiel sagen, ich möchte gar nicht dieses Touch-Wheel verwenden, um es dann zu drehen oder so, sondern ich möchte es verwenden wie ein D-Pad, so dass ihr da also nach links, nach rechts, ne, so wie ihr das Steuerkreuz halt auch auf euren Controllern und so weiter kennt, benutzen könnt. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt auch das Interface anpassen. Das ist ein kleines TFT-Display installiert, wo man auch mit allen Farben, wo ihr alles Mögliche einstellen könnt. Probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, die ersten werden jetzt verschickt, und ihr könnt bei crowdsupply.com euch Tangera einfach mal genau angucken, ein schönes kleines Video dazu. Die Audioqualität ist auch soll wohl ziemlich super sein, und und das Case ist halt natürlich 3D gedruckt. Ihr könnt es also jederzeit euren Bedürfnissen oder eurem Stil entsprechend anpassen.
Ich hatte gerade auf der Seite von dem Projekt nachgeschaut, ich habe die Videos gesehen, das ist auch ein 3D gedrucktes Case ist, ob das dann das, was man dann letztendlich bekommt, ein Injection Molded Plastikgehäuse ist. Das würde auch zum Beispiel verstehen, weil bei solchen Produktionslinien, wenn man die einmal aufbaut, das kostet extrem viel, und so ein Plastikgehäuse, da zahlt man erstmal irgendwie 200.000-300.000, um die Gerätschaften und die Form zu machen, und muss das dann über die Menge wieder reinkriegen. Aber ich hoffe, dass das so ist, weil auch wenn man jetzt 3D-Druck betrachtet und die reinen Materialkosten, das sind $250 schon, uff. mega cooles Projekt, aber der Preis ist uff. Also die Komponenten genau, sind von nicht, das ist halt deutlich sehr viel, nicht günstige Sachen, aber halt, ja.
Genau, also es, also das Schöne ist, es gibt halt noch externen Storage, den man da mit dabei hat. Also bis zu 2 Terabyte kann man auf die Dinger draufpacken. Man muss so ein bisschen überlegen. Früher, also es gibt sicherlich noch MP3-Player in Anführungszeichen, auch wenn jetzt nicht mehr unbedingt MP3 das Format der Wahl ist, die man auch heute noch kaufen könnte. Aber die Besonderheit ist halt, es ist alles Open Hardware, ne? Und auch wenn das sehr teuer ist, aber wenn du genau das Ding suchst, ja, dann ist es dir das zugegebenermaßen auch wert, würde ich behaupten. Na, also einfach mal abschalten vom Handy beispielsweise. Ne? Es gibt ja viele Leute, die versuchen jetzt das Smartphone entweder verdummen zu lassen, indem sie deutlich weniger Apps drauf installieren und das immer schön auftrennen auf Rechner und dann zum Musik hören zum Beispiel dann nicht mehr das Handy verwenden, damit sie es nicht die ganze Zeit immer in der Hand haben. Oder damit beispielsweise bei 20 Stunden Musik hören das auch gut aushalten kann. Das wäre natürlich alles ganz nett. Muss man mal gucken. Also ist eine Frage, wer das supportet. Also ich sehe gerade hier, der Support ist zum Beispiel MP3, FLAC, OGG und Opus. Sehr schön. Also kann man sich natürlich alles entsprechend noch nachinstallieren. Ja, und muss jeder dann natürlich für sich selber wissen, ob es diesen Preis rechtfertigt.
Sie bieten auch Codebeispiele, Lua-Skripte und man kann da auch, wenn man hacken mag und programmieren mag, sehr viel mitmachen. Das ist schon ziemlich cool in dem Projekt. Aber ganz witzig, tatsächlich gerade gestern habe ich das noch gemacht, aus dem Grund, dass ich nicht immer mein Handy zur Musik hören will und einfach was Kleines, Mobiles, Einfaches, Simples zum Musik hören dabei haben will, habe ich mir rausgekramt einen alten MP3-Player, der Sansa Clip Plus. Und zwar mit Rockbox als alternative Firmware da drauf. Kann ich jetzt sogar Doom drauf spielen und hab da irgendwie 30 Spiele drauf auf einem Bildschirm mit irgendwie gefühlten 4 Pixeln. Faszinierend. Aber ja, nichtsdestotrotz, das Projekt Tangera, sehr cool.
Genau, Tangera kann man einfach auf Tangera, CrowdSupply sich anschauen. Und Inkplate, das ist auch schon, Inkplate ist schon ein bisschen älter. Das ist ein altes Projekt in Anführungszeichen von 2021. Basierend auf einem ja relativ im Verhältnis zumindest günstigen Display mit E-Ink-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Es erinnert so ein bisschen an Open Book oder ist quasi eine andere Überlegung, wie man das umsetzen kann. Ihr habt also einfach dort, das ist einfach auch wieder ESP32 Microcontroller. Ihr habt einen Support für EPUB, für das E-Book EPUB-Format V2 und V3. Ihr könnt mit einer SD-Karte das entsprechend ergänzen. Es kann auch JPEG, PNG, BMP, also Bitmap und GIF-Files anbieten und anzeigen. Und TTF und OTF-Fonts sind natürlich auch supported. Hört da gerne mal rein, das ist ein alter Hackaday-Beitrag noch zur Corona-Zeit, wenn man so möchte, vom 20. August 2021. Aber wer das noch nicht gesehen hat oder wer gerade nach einem kleinen Projekt sucht, was er vielleicht selber mal angehen möchte, gerne da mal einen Blick drauf werfen. Und damit war es das für die Tipps und Tricks für diese Sendung und für die Sendung insgesamt. Haben wir noch was anzukündigen? Ich denke doch, ne?
Wir sind damit, glaube ich, jetzt durch die Sendung. Wir haben nächsten Monat ist unsere Sendung, die würde normalerweise auf den 8.12. fallen. Die machen wir jetzt mal eine Woche später am 15.12., am 15. Dezember. Der Sendeplan ist auch wie immer auf unserer Webseite. Aber wir sind im Dezember nicht nur da online, sondern wir sind im Dezember auch auf dem Kongress, der Chaos Communication Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich weiß noch nicht genau, wir wissen noch nicht an welchem Tag, oder?
Das müssen wir mit dem Sendegate erst absprechen.
Ja, genau. Das kommt darauf an, wann das Sendezentrum Zeit für uns hat. Aber das werden wir versuchen, dann so früh wie möglich einfach über unsere bekannten Kanäle anzukündigen, würde ich sagen.
Genau, das findet ihr wie immer auf unserem Mastodon socialtechnics@theradio.cc oder in unserem Matrix-Kanal trcc.matrix.org. Und dort werden wir euch informieren. Wir bedanken uns auf jeden Fall auch bei all unseren News-Outlets, die wir immer so aus Köln heranziehen, wie Gaming on Linux, Boiling Steam, 9to5linux.com und andere. Wir bleiben jetzt auch noch weiterhin on air in der Aftershow. Die Aufnahme wird jetzt aber gleich zu Ende sein. Also für diejenigen, die uns jetzt im Nachgang hören, wünsche ich euch schon einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich auch bei den beiden Co-Moderatoren Dennis und Chris.
Gerne doch. Danke dir fürs Streamen.
Ja, genau. Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.
War das falsche, oder?
Zusammen mit dem.
Ja. Das ist der Alte.
Der Alte, jetzt habt ihr den auch mal gehört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.